Auf der einen Seite Tabellenerster mit 36 Punkten und in der Champions League gut mit dabei. Auf der anderen Seite Thomas Tuchel im letzten Jahr, wenn man das Nachholspiel mit reinrechnet, nach 15 Spielen sogar 2 Punkte besser. Und im DFB-Pokal ist man mal wieder ausgeschieden. Wie gut ist also die bisherige Saison vom FC Bayern zu bewerten? Und was wird jetzt im Jahr 2025 auf uns alles zukommen? Das wollen wir jetzt hier besprechen im Rasenfunk mit Sebastian Fischer von der SZ.
Hallo.
Heute im Rasenfunk.
Wie gesagt, ich kann nur immer auffordern, objektiv zu bleiben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir sind Erster, Tabellenerster.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Sebastian, wie schön, dass du wieder im Rasenfunk bist. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, wie schön, dass ich wieder dabei sein. Da hat mich sehr gefreut. Dabei sein darf, hat mich sehr gefreut. Und frohes neues Jahr natürlich.
Danke gleichfalls, natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Genau, herzlichen Dank. Wie viel interessiert dich denn, außer dass der FC Bayern Erster ist?
Wie viel mich sozusagen die Kritik, das Kritikwürdige an dieser Saison interessiert? Mhm. Also, ich habe eure letzte Folge gehört und den geschätzten Martin Raffelt, ihm zugehört, wie er von Bayern geschwärmt hat und würde ich es hier jemals wagen, ihm zu widersprechen? Er hat ja da, ich will ihn nicht falsch zitieren, aber was hat er gesagt? Der FC Bayern so ziemlich von diesem Fußball, den sie spielen, mit das Aufregendste, was man seit langer Zeit gesehen hat. Mhm. So taktisch gesehen vielleicht sogar manche Sachen, die man so noch gar nicht gesehen hat. Und ich finde, die Bayern sind auf jeden Fall, muss ich ihm recht geben, eines der aufregendsten Teams in Europa gerade. Aber es funktioniert halt auch noch nicht alles immer super. Sie haben Anfälligkeiten in ihrem Spiel. Da werden wir sicherlich gleich im Detail drüber sprechen. Aber über allem steht, dass es wieder Spaß macht, ganz einfach gesagt, dass es wieder Spaß macht, die Bayern anzuschauen, ins Stadion zu gehen, dass es großen Unterhaltungswert hat, was sie da spielen.
Aber das zeigt ja schon irgendwie die Problematik, über den FC Bayern zu sprechen. Und die hat man ein bisschen immer schon auch in den letzten Jahren gehabt, dass meistens die Ergebnisse gut waren und das Zustandekommen der Ergebnisse aber nicht immer unhinterfragbar gut war. Mhm. Da ist man ja auch noch Meister geworden. Jetzt in der letzten Saison konnte man natürlich deutlicher kritisieren. Aber das, finde ich, ist wieder so eine Besonderheit des jetzigen Zeitpunkts, über den FC Bayern zu sprechen, dass du eigentlich aus journalistischer Sorgfalt und vielleicht auch, weil man weiß, wie manchmal jetzt schon Saisons verlaufen sind für den FC Bayern, immer ein Aber anfügen musst. Und gleichzeitig aber diejenigen, die sich dann darüber aufregen und sagen, warum könnt ihr denn nicht mal unkritischer sein? Warum seid ihr immer beim FC Bayern so kritisch? Die haben ja einen Punkt, weil ja sehr, sehr viel gut läuft beim FC Bayern. Wie begegnest du denn dieser Problematik, die du ja als FC Bayern-Reporter unter anderem für die SZ ja immer wieder neu beantworten musst?
Ja, gute Frage. Es ist natürlich ein kleines aber das Aber ist das Interessante, ja, immer. Das gilt es dann immer irgendwie rauszuarbeiten. Aber ja, gute Frage. Gutes Beispiel ist dieses Spiel gegen Leverkusen im Pokal, ja, wo sie eine irre gute Leistung zeigen, aber dann ist am Ende eben das Ausscheiden und ein fataler Fehler von Manuel Neuer das Thema. Und da kommt man nicht dran vorbei, dann ist das eben das Thema und dann geht es irgendwie am Rande in meinem Text auch darum, dass sie irre gut waren wieder in diesem Spiel, wurde sogar ganz besonders gut in Unterzahl gegen ein schon da wieder starkes Leverkusen, echt super dominant gewesen. Aber sie sind rausgeflogen, aber sie sind verwundbar gewesen auf die in dieser Saison sich wiederholende Art und Weise, dann kommt man um dieses Aber nicht drumherum. Aber ich finde, es ist ein kleines Aber in dieser Saison und es ist eins. Also welches Team hat kein Aber drin? Ne? Also ja. es ist ja.
Aberdeen hat sogar 2 Abers drin. Es geht schon wieder sehr gut los im Jahr 2025. Aber, ja, da sind wir schon wieder. Gleichzeitig ist ja dann auch die Frage der Einflugshöhe der Kritik. ich glaube, das, was dann manche in den falschen Hals bekommen, und es gab zum Beispiel auch viel Kritik daran, wie ich das letzte Bayern-Segment im letzten Jahr moderiert habe. Eben genau das, wo Martin da eben so sehr pro Bayern war und sehr, sehr enthusiastisch. Und dann hatte ich den Eindruck, okay, jetzt muss ich quasi die Stimme des Volkes in Anführungszeichen entgegensetzen, die ich nämlich manchmal gelesen hatte, Abhängigkeit von Musiala. Und ich wurde vernichtet, erst von Martin, dann von Caro. Und dann ist das Forum über mich hergefallen, was gar nicht so seine Art ist. Aber ist ja interessant zu sehen, wie da die Reaktionen sind. Und ich glaube aber, ein Teil des Problems mit Kritik am FC Bayern ist, dass du immer auf sehr hohem Niveau kritisierst. Und dass Kritik am FC Bayern bedeutet, sie können trotzdem Meister werden. In der Regel werden sie sogar Meister, selbst wenn es Dinge zu kritisieren gäbe. Man misst sie dann eben mit den Top 5 Clubs vielleicht in Europa und hat aber da den direkten Vergleich nur in einigen wenigen Champions League Spielen, und die können dann auch durch externe Faktoren, Pech und so weiter, Verletzungen beeinflusst werden, dass du dann doch nicht so direkt miteinander vergleichen kannst. Also wer von uns beiden könnte jetzt schon wirklich sagen, war Bayern jetzt wirklich deutlich schlechter als Real Madrid in der letzten Saison, oder war das nur Pech auszuscheiden? Allein darüber könnte man sich jetzt schon lange schneiden. Aber ich glaube, das ist Streiten. Also
du musst eigentlich, was du gerade gesagt hast, du musst eigentlich immer nur vorausstellen, es ist Kritik auf allerhöchstem Niveau, dann darf man alles kritisieren.
Oder? Ja. Ja gut, ein bisschen so ist es. Aber die Frage ist, wenn wir mal dann auf die Saison blicken, wie viel würdest du sagen, darf oder sollte man denn kritisieren an diesen bisherigen rund 22 Pflichtspielen vom FC Bayern?
Es ist, glaube ich, zu Recht, das ist immer kritisiert, es ist zu Recht angemerkt worden, was die Schwachstellen dieses tollen Company-Fußballs sind. Oder was heißt Schwachstellen? Es ist eigentlich keine Schwachstelle, es ist ja eine eingepreiste Verwundbarkeit.
It's a feature, not a bug.
Wie du sie schlagen kannst. Das haben jetzt inzwischen, glaube ich, alle verstanden. Alle versuchen es auf eine recht ähnliche Art und Weise, halt sozusagen mit lang hinter diese sehr hochstehende Abwehr zu kommen und dann eben wenige Chancen zu haben, aber vergleichsweise hochprozentige Chancen. Das ist eingepreist, und das kann man anmerken, dass dieser Fußball halt riskant ist. Und darauf haben sie ja sogar auch reagiert, nach Barcelona, nach Frankfurt, nach dieser gegentorreichen Phase, die auch, das waren jetzt nicht per se schlechte Spiele, ist ja alles 100-mal rauf und runter debattiert worden schon. Aber klar, diese Anfälligkeit hat jeder gesehen, und darauf haben sie auch reagiert. Sie stehen nicht mehr immer mit der vollen Kapelle pausenlos am gegnerischen 16er. Sie sichern die Innenverteidiger sichern einander besser ab, Mittelfeld sichert ein bisschen mehr ab. Also sie haben darauf reagiert und sind dann auch besser geworden, haben weniger Gegentore kassiert, waren dann aber, könnte man jetzt wieder kritisieren, nicht ganz so dominant vorne in der Phase. Es ist diese Kritik berechtigt, oder die Anmerkung, dass sie halt immer noch, dass sie immer noch sich auf dem allerhöchsten Niveau da reinfinden müssen, oder anders gesagt, dass dieser Fußball zwar super gut schon funktioniert hat, aber jetzt noch nicht so irre Schlachten erprobt ist, sage ich jetzt mal. Ja? Und das wird sich halt weisen, aber deswegen jetzt sozusagen grundsätzlich zu kritisieren und zu sagen, sie sollen was anders machen, auf gar keinen Fall. Sie müssen halt in dem, was sie machen, was sie sehr, sehr spannend machen, wie gesagt, will da jetzt nicht das nur zitieren, was Martin da in eurer letzten Folge toll erklärt hat, also große Hörempfehlung. Sie müssen einfach in dem noch ein bisschen besser werden. Da bin ich jetzt aus Bayerns Sicht recht zuversichtlich, dass sie darin besser werden, weil so ein Spiel wie gegen Mainz, das sicherlich das Schwächste der Saison war bislang, war jetzt nicht, konnte man ausnahmsweise nicht nach diesem Muster erklären, sondern es war natürlich, die waren irre müde, super viele Verletzte, und auch wenn es nur eine kurze Pause ist, jetzt kommen ein paar Verletzte wieder zurück. Das heißt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie einfach noch besser werden, wenn sie an diesem Spielstil festhalten. Und wieso sollten sie ihn ändern? Natürlich machen sie es nicht.
Also da ist Marcel Kompany doch eher als Dogmatiker dann bekannt, zumindest nach allem, was man bisher von ihm weiß. Wenn wir mal noch einen Schritt zurücktreten und eben an den Anfang dieser Saison blicken, wir müssen jetzt ja nicht nochmal die Spiele analysieren, das haben wir ja alles hier im Rasenfunk schon gemacht, aber dieser Switch vom Tuchel-Fußball zum Kompany-Fußball, der ist ja am allerdeutlichsten zu erkennen, und da sind die Zahlen wirklich absolut beeindruckend im Pressing und im Gegenpressing. Da hatte man, ich bin jetzt hier gerade bei DataMB, das ist so eine Datenbank, die geben da immer so Werte raus. 100 ist das Extremste, 0 ist natürlich dann das Niedrigste. In der Tuchel-Saison hatte Bayern beim Pressing einen Wert gemessen an allen anderen Teams in Europa von 61 und unter Kompany insgesamt einen von 95. Also das ist der große Unterschied. Hättest du erwartet, dass es der FC Bayern schafft, das Team schafft, so schnell seine grundlegende Identität im Spiel zu verändern? Oder spricht vielleicht die Geschwindigkeit, in der das geklappt hat, nämlich im Grunde von Beginn der Saison an, dafür, dass dieser Kader schon immer für diesen Fußball eigentlich gemacht war?
Ja, das was du, das Letztere, was du sagst, ist natürlich einfach zu analysieren im Nachhinein. Ne? Klar, ich wusste es immer, genau diesen Fußball muss der FC Bayern spielen. Nein, es ist dann wirklich, man hat es dadurch gesehen, wie gut es klappt, dass Tuchel aus Gründen diese Mannschaft ein bisschen gegen ihr Naturell gecoacht hat. Mhm. Na, also die Gründe waren ja auch offensichtlich, es gab halt diese Probleme, die es jetzt gibt, diese Probleme, ich sage das immer jetzt, die Anführungszeichen sieht man im Podcast nicht, sondern im Video, diese kleinen Probleme, gab es ja bei den Bayern so ähnlich auch schon vor Tuchel. Ja? Also dieses Anfälligsein für Konter, Restverteidigung, ich erinnere mich, bei Hansi Flick war das immer das große Thema. Hm. Und deshalb hatte Tuchel seine Gründe, warum er die Bayern so aufgestellt hat, wie er sie aufgestellt hat. Natürlich auch, weil er seine eigene Philosophie nicht groß verändern wollte. Er ist dieser sehr kontrollierte Trainer, etwas klassischere Trainer, Positionsspiel etc. Aber ich meine, waren wir da nicht sogar im Stadion, haben darüber gesprochen mal, Eric Dyer so eine zentrale Rolle in der Rückrunde. Das war zwar toll für Eric Dyer und irgendwie ist er da auch aufgegangen, aber irgendwie hat man immer schon ein bisschen den Eindruck gehabt, ist das jetzt so der FC Bayern, wie man sich vorstellt? Und jetzt nicht nur deshalb, weil Uli Hoeneß nicht begeistert war, dass es spektakulär aussah, sondern es war irgendwie nicht, es war Bayern untypisch, wie gespielt wurde, gerade diese in der Extremform dann diese Champions League Spiele, wo sie erfolgreich zwar, aber wo sie wirklich auch Konterfußball ja gespielt haben. Ne? Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das so was Erlösendes hatte, wie Kompany dann seinen Fußball anordnet und dass es einfach super gut zum Naturell dieser Mannschaft passt. Die wollen offensiv spielen, die haben Tempo, die haben sehr viel, was es genau für diesen Fußball braucht, ja, Spieler wie Alphonso Davies oder so, ja, die sind jetzt keine, die diesen Tuchel-Stil total verinnerlichen werden, niemals, ja, also der wird immer, da kann immer mal ein Fehler passieren, aber der macht mit seinem Tempo das alles wett und der ist genau so ein Draufgängerspieler, das ist alles ein bisschen vereinfacht, aber wie es zu diesem Kompany-Fußball passt. Und von denen gibt es einige. Dann Kimmich in dieser zentralen Rolle. Ja, also es sind ja viele Puzzlestücke, die da zusammenpassen und die irgendwie das Wesen dieser Mannschaft weitaus besser abbilden, als es bei Tuchel war, der ja auch, das war ja die große Erzählung, mit diesem Wesen der Mannschaft auch höchst unzufrieden war und es verändern wollte. Ja, der wollte ja das auf links drehen. Und da ist es natürlich passender, wenn nicht die Mannschaft, sondern der Fußball, den sie spielt, auf links gedreht wird, wie es Kompany gemacht hat. Ja, also das ist, man muss da nochmal sagen, die Bayern haben ja irre Glück gehabt, ja, weil wenn man sich überlegt, wie sie auf Kompany gekommen sind, das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht der große Masterplan, dass sie.
Also mit Ralf Rangnick wäre es wohl ein bisschen anders gewesen, ja, das stimmt.
Genau,
wohl.
Also man muss sich das nochmal überlegen, die Option, die bevor es zu Kompany kam, war die naheliegende Option noch, dass sie nochmal Tuchel überreden, dass er nochmal weitermacht. Ne? Und deshalb wirklich gut für die Bayern, wo sie jetzt da rausgekommen sind am Ende. Und um nochmal auf deine Frage zu antworten, du hast es, glaube ich, in der Frage hast du die richtige Antwort schon gegeben. Es ist der Fußball, der zu der Mannschaft auch letztes Jahr quasi schon besser gepasst hätte.
Mhm. Und wenn wir das aber so konstatieren und wir ja dann auch gleichzeitig wissen, es muss bei dieser Art Fußball dann eben hin und wieder, wenn es Chancen für den Gegner gibt, dann sind das eben höherprozentige, weil du in der Regel mit in einem 1 gegen 1 mit einem Verteidiger auf den Torhüter zurennen kannst mit viel Platz und entweder gewinnt der Verteidiger dieses 1 gegen 1. Und das ist ja häufig genug passiert, aber wir stürzen uns natürlich auf die 5-6 Situationen, in denen es nicht geklappt hat. Und dann gibt es eine sehr hochprozentige Torchance und manchmal fallen auch Gegentore. Beispiel war vor allem das 3-3 gegen Frankfurt, die aus allem, was sie hatten, ein Tor gemacht haben. Also aus fast allem, sonst wäre es 4-3 ausgegangen. Aber im Grunde war Bayern sehr dominant. Und wenn wir aber quasi sagen, dieser Spielstil, der passt so gut zu diesem Team, dass du genauso spielen lassen musst mit dem FC Bayern und wir ja auch gleichzeitig anerkennen müssen, logischerweise kannst du diese Situation dann nicht verhindern. Du kannst nur hoffen, dass sie oft genug gut für dich ausgehen. Wie groß darf denn dann unsere Kritik am Spielstil eigentlich sein? Müssten wir dann das aber nicht doch eigentlich mit einem großen Appendix versehen und sagen, naja, also eigentlich ist es dann gar nicht mehr so richtig, das dann zu kritisieren. Weil welche andere Chance hätte denn Vincent Kompany jetzt?
Genau. Ich sag ja, ich würde auch nicht den Stil kritisieren, vor allem nachdem er ihn angepasst hat und so ein bisschen ökonomischer aufgestellt. Aber ich meine, am Anfang, was sie in den ersten Wochen gespielt haben, da hat man sich nicht nur gefragt, nicht nur, was das Risiko angeht, gefragt, wie soll das gut gehen, sondern vor allem ja auch, was die Intensität angeht, ne, über eine ganze Saison. Das hat er angepasst und dann damit hat er jetzt für das, was man in der Saison dann coachen und verändern kann, würde ich dann gar nicht mehr den Stil kritisieren. Was ich dann eher kritisiere, ist eben, ich würde nicht kritisieren, dass sie ein Fußball spielen, wo es Chancen für den Gegner geben kann, nur dann müssen sie eben auch, wie es in den guten Spielen jetzt, wie es gegen Leipzig auch wieder geklappt hat, müssen sie eben auch konsequenter vorne sein. Ja? Und das ist eben ja deswegen die Kritik ging dann ja würde ich sagen ging in der zweiten Phase der Hinrunde jetzt ja eher in Richtung Offensive. Und du hast ja auch schon die Abhängigkeit in Anführungszeichen von Musiala und Kane angesprochen. War übrigens eine sehr, sehr unterhaltsame Debatte da, wie ihr sehr, sehr unterhaltsam und ambitioniert versucht habt, das aufzulösen in der vergangenen Folge. Ja, genau, das ist ja das Thema. Ne? Also Kane war verletzt, dann musste es Musiala richten. Und das ist auch okay. Ich würde Martin Raffelt dazu stimmen. Es ist okay, dass eine Mannschaft, die Weltklasse-Fußballer hat, irgendwie von diesen Weltklasse-Fußballern abhängig ist. Wie soll es anders sein? Aber klar, dann müssen natürlich im Idealfall die anderen Fußballer von mindestens internationaler Klasse müssen eben performen.
Müssen in die Lücke springen, ja.
Ja. Also das würde ich deswegen ich habe es mir eben noch mal aufgeschrieben. Jetzt kommen wir schon an den Punkt. Ich dachte, wir werden später an den Punkt. Aber ich find's witzig, wenn man sich überlegt oder wenn ich jetzt sagen müsste, was ist der Punkt, der besser werden muss beim FC Bayern? Und da tut's mir leid, dass ich auf diesen Spieler komme. Aber es ist ich komme immer seit Jahren auf einen ähnlichen Spieler und du grinst und weißt vielleicht schon, wen ich meine. Es ist oft Leroy Sané. Und wenn der sozusagen, stell dir den Leroy Sané aus der Tuchel-Hinrunde vor, absolut überragend. Wenn der zu dieser Form wieder findet in der Rückrunde, haben wir ganz viel weniger von den Debatten, glaube ich. Aber es ist eine Schlüsselfigur der Bayern-Rückrunde.
Das ist dann schon der Blick nach vorne, aber im Blick nach hinten zeigt sich eben, als wir die Phase hatten mit den vielen Verletzten, und ich denke, über das Thema müssen wir auch nochmal sprechen, auch wenn es schwierig ist, das von außen einzuschätzen, aber als es diese Phase mit den vielen Verletzten gab und als eben dann vor allem Harry Kane ausgefallen ist und auch mal Jamal Musiala mal ein für seine Verhältnisse Leistungstal hatte, was immer noch für viele andere sehr, sehr gutes Niveau wäre, da kamen die zähen Spiele. Also eben ein sehr zähes 1-0 bei St. Pauli, ein sehr zähes 3-0 gegen Augsburg, das ganz lange ein 1-0 war, verursacht durch einen Strafstoß und so weiter und so fort. Ein 1-1 gegen Dortmund, auch das 0-1 gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, also dieses DFB-Pokalspiel meine ich natürlich. Ja. um das zu diskutieren, weil auf der einen Seite ist es natürlich richtig, den FC Bayern dafür zu loben, dass man in Unterzahl dennoch einen Ballbesitzfußball spielt, der zu vielen Chancen führt. Auf der anderen Seite musst du aber auch die Frage stellen, warum ist man nicht in der Lage gewesen, diese Chancen umzumünzen in wenigstens ein Tor? Und dann hat Leverkusen genau die Qualität gezeigt, die Bayern in dem Spiel nämlich nicht hatte, nämlich aus den wenigen Chancen, die Leverkusen hatte, hat man dann ein Tor erzielt und das hat dann eben gereicht. Und dieser Drop-off hinter Kane, Musiala und Olise würde ich noch mit reinnehmen, der sehr, sehr gute Zahlen hat und auch sehr gut bei den Expected Goals ist. Alle anderen Spieler dahinter haben weniger Tore erzielt, als ihre Expected Goals sagen. Also nur Harry Kane, Jamal Musiala und Michael Olise sind quasi noch positiv. Leroy Sané, okay, je nachdem, wie man rundet. Es sind 3,5 Expected Goals und er hat 3 Tore gemacht in der Liga. Also den könnte man gerade noch mit reinnehmen. Ist das vielleicht das Hauptproblem dieses Teams und vielleicht auch das Hauptproblem im Kader?
Ja, auf jeden Fall würde ich dir zustimmen. Ja, das zeigt ja auch der Olise-Transfer schon, dass genau auf der Position für manche vielleicht überraschend oder was überraschend, weiß ich nicht. Weil man halt immer diese Flügelspieler mit den Bayern verbindet, Gnabry, Sané und so. Und dann dachte man sich, oh, jetzt kommt da so ein teurer, noch einer, so ein junger, vor allem den viele vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Irre guter Spieler, von gerade in der ersten Saison, im ersten Saisondrittel, total begeisternd, sein Dribbling und so. Deswegen, also dieser Transfer zeigt ja schon, dass das die so ein bisschen die Stelle war im Kader, wo noch was getan werden musste, wo vielleicht eine Schwäche liegt, da kann aber eben auch eine sehr große Stärke liegen. Also das ist vielleicht ein bisschen das Problem dieser Spieler seit Jahren, dass man immer denkt, sie könnten ja wirklich überragend sein, aber sage ich jetzt auch nichts Neues und ich will jetzt auch nicht, ich bin wirklich der Letzte, der in diese Leroy Sané-Falle tappt argumentativ und immer wieder sagt, ja, inkonstant und so. Ne? Wie gesagt, eine überragende Hinrunde unter Tuchel gespielt und dann Verletzungsprobleme gehabt und jetzt kommt er langsam wieder in den Tritt, ja, vielleicht auch. Ne? Aber wie du sagst, es ist genau, ich gucke mal die Bayern und sitze im Stadion oder vom Fernseher und denke mir immer genau das. Wie gut wäre diese Offensive, wenn Leroy Sané diese Aktion zu Ende bringen würde, seine Signature Moves eben mit einem vernünftigen Abschluss versehen würde öfter? Ja. Dann hätte dieses Spiel die Zuspitzung und man würde eben, genau, also dann haben sie immer noch vielleicht eine Konteranfälligkeit. Das war das, was ich eben vielleicht hoffentlich nicht allzu umständlich sagen wollte. Wenn sie diese Konteranfälligkeit haben und jeder weiß, wie sie zu überwinden sind, aber jedes Mal 3 Tore schießen, ist es ja zu verschmerzen, ne? Und ich glaube, das ist schon der Plan dieses Company-Fußballs. Der ist jetzt nicht unbedingt immer 1-0 zu gewinnen, auch wenn es eine Phase gab, wo sie 1-0 sehr regelmäßig gewonnen haben. Aber das war dann eben deshalb, weil die Offensive nicht so funktioniert hat, in dieser weniger radikalen Pressing-Form, weil es nicht so gut funktioniert hat, wie sich Kompany das vielleicht auch vorstellt in der idealen Welt. Ne? Also ja.
Ich möchte jetzt in die Leroy Sané-Falle tappen. Ich will mich da jetzt reinwerfen. Denn ich möchte, also es gibt 3 Spieler, über die möchte ich mit dir konkret sprechen. Leroy Sané, ja. Serge Gnabry und Kingsley Coman. Das sind.
Ach, können wir nicht ein bisschen über Musiala reden noch?
Wir kommen auch noch zu, wegen mir können wir auch noch über Musiala und Kane. Aber ich finde, weil das sind nämlich die 3 entscheidenden Spieler. Alle 3 plus Matistel, aber der hat eine Sonderrolle. Glaube ich, sehr gute Vorbereitung gespielt, aber dann weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und offenbar auch von Vincent Kompany in den entscheidenden Situationen nicht geschätzt. Also er wird nicht gegen Mainz ins Sturmzentrum zum Beispiel gezogen. Aber ich glaube, diese 3 Spieler, die sind nämlich diejenigen, die quasi den Schritt vom FC Bayern auf sehr, sehr gutem Niveau wie jetzt zum FC Bayern auf absoluten Top-Niveau, der ohne Probleme durch alle Wettbewerbe durchkommt, bis die heiße Phase kommt, wo dann wirklich der Zufall über Kleinigkeiten entscheidet. Das macht den Unterschied. Und lass uns mit Leroy Sané anfangen, weil ich finde auch, dass Leroy Sané unglaubliche Qualitäten hat, die er immer wieder gezeigt hat. Aber 2 Fragen habe ich an dich. Zum einen, wann hat Leroy Sané das zuletzt mal über fast eine ganze Saison gezeigt? Und zum anderen, kannst du mir sagen, wie oft in seiner Karriere Leroy Sané in den nationalen Wettbewerben mehr als 9 Tore geschossen hat, also 2-stellig getroffen hat? Tipp einfach mal. Es waren von 2014 an, also 10 Saisons können wir mit reinnehmen. Die erste Schalke-Saison lasse ich noch nicht gelten, hat er nur 14 Minuten gespielt. Aber tipp einfach mal, in wie vielen Saisons hat er das geschafft? Von 10 Mal.
In wie vielen Saisons hat er mehr als 10
Tore? Hat er zweistellig getroffen im nationalen Wettbewerb.
Hat er das für City geschafft? Schon, oder?
Zweimal hat er es geschafft. Zweimal insgesamt. Für Manchester
City. Einmal für Bayern auch schon, oder?
Für Bayern eben noch nicht. Für Bayern sind es 6 Tore, 7 Tore, 8 Tore, 8 Tore und jetzt aktuell 3 Tore. Und was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt natürlich erstmal nur eine Zahl, aber es ist eine für einen Offensivspieler wichtige Zahl, würde ich sagen. Kann es sein, dass Leroy Sané vielleicht auch einfach nicht der Abschlussspieler ist, den man in seinem Kopf immer wieder hat, weil man immer wieder diese großen Chancen sieht, die er sich herausspielt, neben den 1000 Distanzschüssen, die er sich nimmt, wo man den Eindruck hat, den hätte er ja nur ein bisschen weiter nach rechts und dann wäre er am Torhüter vorbeigekommen. Aber er ist ja eigentlich kein Spieler, der zweistellig trifft und das wäre nämlich meine Frage, bräuchte nicht dann der FC Bayern eigentlich auf dieser Position jemanden, der zweistellig trifft, so wie Olise?
Ja, sie bräuchten einen, der zweistellig trifft oder jedenfalls regelmäßig diese 8-9 Tore macht. Ich würde sagen, also ich finde, man kann ihn zu Recht an diesem Leroy Sané messen, der in der vergangenen Hinrunde war. Und da werde ich nicht müde, das hier jetzt damit zu langweilen, dass er da wirklich überragend war. Ja, also da lasse ich nichts drauf kommen. Und er hat ja die ganzen Probleme, die er hatte, wissen wir alle, Verletzungen und auch jetzt dann diese Verletzung ist halt auch keine, die man mal so eben wieder abschüttelt, ja, leider. Also so Schambeinprobleme leisten, das ist fies für einen Fußballer, da muss man lange wieder, da braucht man Zeit, um sich davon zu erholen und wieder die Sicherheit, das Vertrauen in den Körper zu finden. Ich habe manchmal dieses Gefühl, der hat fast eine zu gute Schusstechnik. Also er will sozusagen zu genau machen, jemand, ja.
Elaboriere.
Ich finde, so ein bisschen das, was man bei Musiala, du siehst, ich will unbedingt über Musiala reden, was man bei Musiala in dieser Saison so sieht, dass er sein Spiel hin zu einer so effektiver getrimmt hat. Das würde ich mir bei Leroy Sané tatsächlich mal wünschen. Und da war er auf einem sehr guten Weg hin unter Tuchel. Dass er nicht versucht, immer die 10 von 10 Aktionen zu machen, sondern dass er effektiver wird, dass er diesen Weg zum Tor geht, wenn er nach innen zieht, da können ihn die wenigsten Verteidiger aufhalten und dass er dann einfach einen Abschluss aufs Tor bringt. Und wenn er dann am Ende nicht das Tor schießt, sondern der von den 7 Spielern, die den Strafraum besetzen, dann ist es auch völlig okay. Und dann muss man ihn vielleicht dann auch nicht immer an 10 Toren messen, sondern irgendwie an den Aktionen, die wie heißt die Statistik nochmal, Torschuss kreierende Aktion. Also er muss effektiver werden in seinem Spiel. Und es ist natürlich jetzt so die Phase in seiner Karriere, wo man irgendwann dann auch leid ist zu sagen, Leroy Sané müsste jetzt mal. Es ist jetzt bei der Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft hat sich schon so ein bisschen von ihm freigespielt. Da ist er jetzt nicht mehr. Da ist er in diesem vergangenen Jahr nicht mehr der Spieler, von dem dieses Team abhängig ist. Das sind jetzt schon andere. Die Bayern sind auch nicht mehr von ihm abhängig, aber sie sind eben dann aus den Gründen, die wir genannt haben, doch so ein bisschen davon abhängig, dass er eben in die Bresche springt, wenn Musiala von 2 Gegenspielern Mann gedeckt wird und Harry Kane einen Muskelfaserriss hat. Und auch nicht nur dann, sondern natürlich auch in Spielphasen einfach sozusagen mal ein bisschen was Überraschendes macht, was nicht Musiala oder Kane ist.
Du glaubst aber, dass dieser Entwicklungsschritt noch kommen kann. Also in 6 Tagen wird Leroy Sané, wir nehmen jetzt am 5. Januar auf, wird er 29 Jahre alt.
Ich glaube, wie gesagt, jetzt sage ich es schon wieder, ich komme mir wirklich vor wie eine sprungende Schallplatte. Er war an diesem Punkt. Er war an diesem Punkt und deshalb glaube ich, er kann an diesem Punkt wiederkommen. Er war an diesem Punkt in der vergangenen Hinrunde. Und wenn er da wieder hinkommt, dann ist er da. Dann ist er genau dieser Spieler, wo man immer sagt, das könnte Leroy Sané sein. Ich erinnere mich an Texte, wo ich es auch geschrieben habe. Vielleicht war ich allein mit dieser Meinung. Er war in dieser Hinrunde der Spieler. Da hat niemand mehr im Konjunktiv über Leroy Sané gesprochen. Da war er der Sané, den sich alle immer gewünscht haben. Natürlich habe ich auch meine Zweifel, dass er das jetzt wieder wird. Aber er hat's drauf. Und die Bayern zweifeln ja auch an ihm. Deswegen ist er auch von seiner Vertragsverlängerung immer nur nach den vielen anderen, die jetzt gerade anstehen, die Rede. Die anderen beiden, angesprochen hast, muss man ein bisschen anders sehen. Irgendwie sind halt ganz andere Spielertypen dann doch auch auf der ähnlichen Position. Also Coman ist nicht dieser starke Abschlussspieler, sondern eher der klassischere Flügelspieler, aber auch der einzige von den Kompanien nicht erwähnt hat, als es darum ging, wer kann jetzt Harry Kane ersetzen. Hat er extra gesagt, der King nicht. und Gnabry sehe ich auch eher als so ein Allrounder in der Offensive, der auch mal in der Mitte spielen kann, ja, der also nicht so dieser klassische Flügelspieler ist, diese Flügelzange Olise Sané, die genau diese Spezialität haben, nach innen zu ziehen und torgefällig zu sein. Das ist eigentlich das Optimum beim FC Bayern, wenn Leroy Sané diese Form hat. Wenn ich jetzt wetten müsste, es wird schwer, dass er wieder dahin kommt, klar. Aber ich will eigentlich nicht einer von denen sein, die sagen, der Sané packt's nicht. Ich will lieber einer sein, der sagt, der hat das so krass drauf eigentlich, dass er und das, ich will ihn noch nicht aufgeben so.
Fair. Finde ich sehr fair. Aber dann lass mal über Serge Gnabry sprechen. Serge Gnabry, ja. 10 Saisons, die wir bewerten, 9 können wir bewerten. Die West Brom-Saison mit 13 Minuten, die lasse ich raus. Was glaubst du? Von 9 Saisons, wie oft hat Serge Gnabry zweistellig getroffen in nationalen Wettbewerben?
Hat er doch einmal irgendwie in einem Spiel 7 Tore gegen Stuttgart gemacht, oder? In der Saison. Er war ja sozusagen ein Part der Lösung nach Lewandowski. Er sollte ja sozusagen die bisschen der Neuner sein. Da hat er schon ein paar Tore geschossen, aber klar, er hat es auch nicht, konnte auch da nicht, der überraschenderweise nicht mit einer Doppelspitze mit Mané nicht der neue Lewandowski sein. Hat wahrscheinlich auflösen? Auch nicht so viel. Ja, bitte löse auf.
Er hat es nicht zweimal geschafft, so wie Leroy Sané, sondern er hat es 7-mal geschafft. 7-mal in 9 Saisons. Hat Serge Gnabry zweistellig getroffen.
Stimmt. Serge Gnabry ist doch immer, ich hab's tatsächlich schon gesagt, ohne dass ich dass ich so gemeint habe, aber es ist ja die Kritik an ihm eher, dass er halt nicht in den nicht ganz so wichtigen Spielen gern mal sehr viele Tore schießt, gell?
Ja, und immer dann, also das ist nur eine gefühlte Wahrheit, aber ich kenne den Topos von vielen Bayern-Fans, die ich kenne. Wenn es um den Vertrag geht, dann ist Serge Gnabry der beste Spieler der Welt, wenn der Vertrag verlängert wurde. Es stimmt nicht ganz, aber das ist der Eindruck, den man hat. Aber das heißt quasi, es sind so Phasen, in denen es sehr gut ist. Aber was machen wir denn dann mit Serge Gnabry? 29 Jahre alt, jetzt schon, der wird 30 jetzt dann im Laufe dieses Jahres. Weil er hat es in der letzten Saison nicht gezeigt, allerdings auch sehr, sehr wenige Minuten gespielt wegen der Verletzung. Da hat er 3 Tore erzielt und jetzt in der Saison mit ungefähr der gleichen Minutenanzahl der letzten Saison ist er bei 2 Toren, 2 Vorlagen.
Mag jetzt super unfair für ihn sein, aber ich sehe ihn so ein bisschen hinter Sané, auch was so sein wie nennen das Manager, was so sein Setup angeht. Mhm. Er ist vielleicht, wenn er bei ihm bleibt, er will sehr gerne bleiben, glaube ich, langfristig noch, sehe ich ihn eher so als den, keine Ahnung, die Rolle, die Thomas Müller jetzt immer so hat, der einspringt, eher so der vierte Mann von den, der fünfte Mann von den vier Offensivspielern, der jede Position da spielen kann, der auch, na gut, er ist nicht so der, den man reinwirft auch ins Spiel, gell? Aber schon der jede Position übernehmen kann, aber ich erwarte nicht mehr, dass die Bayern in eine Saison gehen mit dem absoluten Stammspieler Serge Gnabry auf dem Flügel. Mhm.
Und dann haben wir noch Kingsley Coman. Was würde der Sportdirektor in dir zu Kingsley Coman sein? Die zweistellige Frage, die erübrigt sich, das hat er noch in keiner Saison geschafft, aber du hast es ja schon richtig abgefangen vorher. Es ist ja gar nicht seine primäre Aufgabe von seinem Spielerprofil her. Ich glaube, bei ihm ist das größte Problem die immer wiederkehrenden Verletzungen, wo man auch natürlich keinen unfairen Vorwurf machen möchte, weil er kann da nichts dafür. Aber es bleibt ja ein Fakt, dass er oft ausfällt.
Genau, das ist echt unglücklich bei ihm, aber das kann ihn sich ohne diese Verletzungsanfälligkeit eben auch nicht mehr vorstellen, diesen Spieler. Es hat natürlich auch Gründe, dass er gerüchteweise als heißer Verkaufskandidat im vergangenen Sommer galt. Er bringt natürlich was total Neues rein, wenn wir jetzt so, wenn wir die Flügelspieler vergleichen eben, ne? weil er eben nicht der ist, der so stark immer nach, ne, der ist, der nach innen zieht und abschließt, sondern weil er, ne, auch sehr, sehr einfach stark darin ist, Torschancen vorzubereiten und so. Ich tue mich schwer, ihn zu kritisieren, eben aus den erwähnten Gründen. Er ist jetzt auch bei, ich bin jetzt in den vergangenen Saisons, habe ich nie so, auch nie gedacht, dass ich von ihm jetzt eine konstante Saison erwarten kann, ne? weil es eben diese Einschränkungen gibt. Ja.
Aber das eine ist ja quasi das, was wir jetzt gerade tun, dass wir versuchen, eine Leistung zu bewerten. Ein Sportvorstand muss eine knallharte Entscheidung treffen. Der muss sagen, bleibt, wird verkauft, darf bleiben zu verringerten Bezügen und so weiter und so fort. Du bist jetzt Sportvorstand. Ich weiß, dass das jetzt sehr unangenehm ist für diesen Moment. Aber was würdest du denn jetzt dann mit diesen drei machen? Also verlängern zu gleichen Bezügen, verlängern zu schlechteren Bezügen, versuchen zu verkaufen.
Ja, also das Verlängern zu schlechteren Bezügen sowieso, das ist, was bei den Bayern gemacht werden muss, ist auch, glaube ich, bekannt, ne, dass sie ein bisschen sparen müssen bei den Gehältern, dass das die einzige Option ist, wie auch Leroy Sané bleiben wird, denke ich, ist auch klar. Deswegen, ja, verlängern zu geringeren Bezügen würde ich, jetzt kann ich ja aus dieser Rolle hier nicht mehr raus, würde ich mit Leroy Sané, weil ich an ihn glaube. Mhm. und dann würde ich mich wahrscheinlich von einem von den anderen trennen und vielleicht dazu bekennen, dass ich torgefährliche Flügelspieler haben will und dann ist die Verletzungsanfälligkeit auch in Betracht ziehen und dann ist vielleicht Kingsley Coman am ehesten der, wo ich sagen würde, muss man schweren Herzens vielleicht einen Verkauf anstreben, um da vielleicht Platz zu machen für nochmal einen Flügelspieler, von dem man eben, oder einen Offensivspieler, von dem man eben genau das bekommt, was wir hier gerade als den Kern ausgemacht haben, was dem FC Bayern auf höchstem Niveau fehlt. Ja, also einfach ein bisschen mehr Torgefahr noch.
Mhm. Und wie experimentierfreudig wärst du als Sportvorstand? Also es gibt zwei Zweige, Abzweigungen, die ich dir anbiete.
Interessante Experimente hier, finde ich gut.
Ja, ne? Der eine Zweig ist ein selten befahrener, das ist eher so ein Trampelpfad, nämlich meinen jungen Spieler da Minuten geben und zwar vielleicht auch mal in kritischen Situationen und dann vielleicht so manches, was man gerade über Laien löst, denn der FC Bayern hat eigentlich wirklich interessante Jugendspieler in der Vergangenheit gehabt, die sind nur alle quer und kreuz und quer über Deutschland verliehen, nicht jeder von denen hat wahrscheinlich das Niveau, Stammspieler bei Bayern zu werden, auch deshalb ist man verliehen, aber wenn man sich zum Beispiel Paul Wanner anguckt, dann sieht man da schon vom Spielerprofil zumindest Ähnlichkeiten zu manchen Dingen, die Kingsley Coman macht, die manchmal sogar Jamal Musiala macht. Er gilt ja auch als einer der möglichen Nachfolgekandidaten für Florian Wirtz. Dabei wüsste man noch gar nicht, wann diese Nachfolge überhaupt anzutreten wäre. Aber das zeigt vielleicht, wie Fußballjournalismus so funktioniert aktuell in Deutschland. Aber was hieltest du denn von der Alternative, dass man sagt, man probiert hier mehr aus, wohl wissend, dass das natürlich auch schiefgehen kann, dass man sich damit der Kritik offenbart, aber irgendwann musst du auch mal diesen Schritt gehen und andere Teams sind da konsequenter.
Ja, unbedingt. Jetzt kann ich natürlich dir nur einfach wieder zustimmen und kann nicht mehr schlau hier den Namen Paul Wanner selbst nennen, aber den hatte ich tatsächlich gerade im Kopf. Der ist ein guter Kandidat in der Zukunft dafür, um das eben mal zu probieren. Man sieht ja an Pavlovic in einer anderen Rolle, dass das irre gut funktionieren kann, so wie es wahrscheinlich kein Beteiligter vielleicht nicht mehr selbst gedacht hat, wie es so schnell funktioniert. Auf jeden Fall. Olise ist das Gegenbeispiel. Viel Geld investiert und es hat auch geklappt, aber das jetzt jeden Sommer zu machen, ist, glaube ich, nicht mehr so ganz die Strategie der Bayern. Und Wanner, klar, also das, wenn man es bei ihm nicht versucht, bei wem dann? Und da muss man ihm auch mehr Minuten geben. Und ich glaube, seit der Pavlovic-Erfahrung sind sie da auf jeden Fall offener für beim FC Bayern. Und auch wenn jetzt Kompany so den Talenten aus der zweiten, dritten Reihe noch nicht so irre viel Minuten schenkt gerade, ja, ist er, glaube ich, jetzt kein, von seinem ganzen Naturell her, kein Trainer, der sich dagegen total sperrt. Ne? Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel erwartet von so einem jungen Trainer in so einem neuen Umfeld, in seiner ersten Hinrunde, da gleich sehr experimentierfreudig, nicht nur bei der Taktik, sondern auch noch mit Talenten zu sein. In Zukunft kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass er da auch mal jemanden entwickelt. Und ich meine, Pavlović war, kennen wir alle die Geschichte, war mehr Zufall als geplant. Und wenn es bei der aktuellen Besetzung auf den Flügeln bei den Bayern bleibt, sind das, wie erwähnt, verletzungsanfällige Spieler. Deswegen kann es auch manchmal einfach dann aus einem Saisonverlauf heraus so geschehen. Wenn jetzt Wanner zum Kader gehören würde nächstes Jahr oder in Zukunft, dann ist er einfach dann drin. Ne? Also dann muss es gar nicht von Anfang an so geplant sein. Aber ich glaube auch, dass er genau der Spieler ist, über den wir gerade sprechen, dass er der sein kann. Ja.
Ja, und wer weiß, wer da jetzt noch in ein, zwei Jahren kommt. René Maric hat ja die U19 trainiert, aber das waren eigentlich U17-Spieler zu ganz, ganz großen Teilen im Kader. Das heißt, dann Spieler, die er zumindest schon mal sehr gut kennt aus dem Trainingsbetrieb. Also das ist die eine Abzweigung. So, und jetzt kommt die andere Abzweigung und die ist deutlich schwieriger zu beantworten. Denn das hier war ja quasi fast ein No-Brainer. Die zweite Abzweigung ist zu sagen, okay, wir stellen fest, der FC Bayern, der sich immer über seine starken Flügelspieler definiert hat, der hat genau hier jetzt eine Teilbaustelle. Also klar hat man mit Ulisse da viel Geld reingesteckt, aber wir haben ja gerade besprochen, das, was dahinter kommt, ist aus unterschiedlichen Gründen, zumindest aktuell, nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Jetzt erleben wir aber gerade, dass andere Teams, unter anderem das deutsche Nationalteam, seine Torgefährlichkeit vor allem eher von den zentralen Offensivpositionen gerade holt. Und da schwebt ein Name über dem FC Bayern, auch weil Uli Hoeneß diesen Namen sehr gerne in den Mund nimmt, nämlich Florian Wirtz. Würdest du all in gehen und vielleicht sagen, wir stellen die grundlegende Ausrichtung auf, woher die Torgefahr kommt, um? Und dann müsstest du ja quasi dafür auch an anderen Stellen sparen. Denn mal überhaupt angenommen, Florian Wirtz würde überhaupt zum FC Bayern kommen, würde ich auch mal ein Fragezeichen hintermachen. Aber wie sehr würdest du diesen Weg forcieren?
Also erstmal, das hatte ja Martin Raffel, ich zitiere ihn hier fast so oft, ich sage seinen Namen fast so oft wie den von Leroy Sané in dieser Folge. Ne? Aber hat er ja auch sehr, sehr schön gesagt, es ist ja gar nicht mehr diese klassische, sie haben ja gar nicht mehr diese klassischen Flügel Rollen jetzt gerade unter Kompany, die Flügelspieler. Ne? Ziehen viel in die Mitte, es ist viel irgendwie asymmetrisch und haben sehr viele Freiheiten und so. Ja? Deswegen, klar, muss man nicht nur sozusagen nach klassischen Flügelspielern schauen, wenn man diese Positionen besetzen möchte. Und also, ja, sage ich jetzt auch nichts, nicht total Überraschendes. Bei Florian Wirtz All-In gehen ist, glaube ich, das, was jeder Manager im Weltfußball gerade am liebsten machen würde, ist immer die Frage, was bedeutet All-In gehen? Ja, also natürlich bis zu einem gewissen Punkt, wenn jetzt Real Madrid ihn unbedingt haben will, wird es irgendwann schwierig. Aber klar, das ist absolut die super Perspektive für so einen Verein wie die Bayern, Musiala und Wirtz in der Offensive zu haben. Also das ist, man sieht ja, und vor allem hat ja auch die jüngste Erfahrung im Nationalteam gezeigt, wie gut sie zusammenspielen können, ja. Und wie gerne sie auch zusammenspielen. Deswegen, wenn es irgendwann diese Möglichkeit geben sollte, auf jeden Fall versuchen. Und wo musst du dann sparen? Keine Ahnung, vielleicht irgendwann, vielleicht ist der Neuner, der nach Harry Kane kommt, dann nicht mehr der 100 Millionen Neuner, sondern eben eher ein bisschen anderer. Würde ich als jemand, der sich vielleicht auch noch dann alle Bayern-Spiele anschauen muss, würde ich sehr gerne in Kauf nehmen, wenn ich dafür Woche für Woche Musiala und Wirtz zusammen sehe. Besser wirst du es nicht antreffen im deutschen Fußball, zumal mit der Perspektive, dass Paul Wanner auch noch mitmischt in dieser Dreierreihe. Also ist jetzt auch wirklich nicht überraschend dass das irre wäre.
Und das ist ja die erwartbare Antwort. Deswegen eigentlich auch.
Ich gebe eine erwartbare Antwort. Nein, nein, gut, dass ich das mit Sané gesagt habe.
Nein. Das ist ja. Aber worauf ich damit hinführen wollte, ist, also zwei Dinge würden mich interessieren. Zum einen ist, lass erstmal damit anfangen, als jemand, der ja journalistisch mit dem FC Bayern sehr viel zu tun hat, wie bewertest du denn alles, was rund um die Personalie Florian Wirtz in den letzten Monaten passiert ist? Denn dieser Spieler hat sich eigentlich nie wirklich geäußert. Es gibt eigentlich keinerlei Grund zu denken, warum er von Leverkusen wechseln wollen würde, außer eben die Vergangenheit. Dass in der Vergangenheit es immer so war, dass die besten deutschen Spieler entweder zu einem Topclub ins Ausland sind oder irgendwann zum FC Bayern gekommen sind. Und gleichzeitig schwebt dieses Thema permanent in den Medien. Wie nimmst du das als jemand, der ja Teil dieser Medien ist, wahr?
Ich finde das ehrlich gesagt sehr wohltuend, wie es sozusagen, wie der Spieler und sein sogenanntes Umfeld, was ja seine Familie ist, damit umgehen, weil es halt so anders ist im Vergleich zu anderen Talenten dieser Liga. Natürlich, ich denke mal, das ist einfach sicher, wird ihn seine Ambition irgendwann aus Leverkusen wegführen, auch wenn dann, genauso wie es mit Xabi Alonso ja auch ist, irgendwann wird er nicht mehr der Trainer sein und dann doch irgendwann Florian Wirtz da nicht mehr spielen. Und dass er momentan so krass fokussiert ist darauf, was sportlich für ihn am besten ist, führe ich auf sein Umfeld zurück und finde das natürlich irre gut, weil es so selten ist. Ja, also ich glaube viele Spieler dieser Güteklasse sind vielleicht auch gut beraten und dann ist es treffen auch die gute Karriereentscheidungen, die den Sport im Blick halten, aber so krass, wie es bei Wirtz ist, also andere Spieler, die anders beraten werden, wären wahrscheinlich längst weg oder wären spätestens jetzt in diesem Sommer weg und jetzt hat er nochmal verlängert und das ist schon, ich finde das total beeindruckend und sicherlich ein bisschen frustrierend für die großen Clubs in Europa, aber finde ich cool.
Es ist mal ein anderer Weg, aber dann haben wir ja die Situation, dass du auf der einen Seite eine Offensive hast beim FC Bayern, wo wir bei der Diagnose landen, trotz aller Qualität ist es so, dass es hier noch Verbesserungspotenzial gibt. Und auf der anderen Seite können wir das eigentlich auch schon konkret an einigen Namen festmachen, wo man eben Entscheidungen treffen muss. Und man muss ja auch noch Entscheidungen treffen hinsichtlich Joshua Kimmich und Jamal Musiala, also Vertragsverlängerungen, die ja auch jeweils nochmal Geld kosten, denn verschlechtern werden die sich definitiv nicht in ihren Bezügen. Aber dann haben wir ja gleichzeitig auch einen Faktor, der es irre schwer macht, irgendwie zu planen. Denn wenn es Florian Wirtz, also wenn es die Möglichkeit gibt, ihn zum FC Bayern zu holen, dann ist das ein 300-Millionen-Euro-Paket. 100 Millionen Ablöse, 25 Millionen Handgeld und dann stückest du irgendwie die Gehaltskosten noch über die Jahre hinweg. Also so grob wie bei Harry Kane eben. Oder lass es 250 Millionen sein. Es ist auf jeden Fall ein riesiger Batzen, der auch dein komplettes Gefüge komplett verändern kann. Das heißt, das ist auch etwas, was der FC Bayern nicht einfach mal so machen kann. Das heißt, sie müssen eigentlich damit planen. Und jetzt sieht aber ja eigentlich, nach allem, was wir wissen, es nicht so aus, als ob das jetzt in naher Zukunft käme. Aber wenn dieser Moment da ist, dann müsste der FC Bayern in Position sein, um das stemmen zu können. Was würdest du vor diesem Hintergrund denn jetzt als Sportvorstand machen, dann mit den aktuellen Spielern? Blockiert das nicht vielleicht auch die ganze Kaderplanung in der Offensive?
Ja, total. Das spielt natürlich bestimmt immer eine Rolle jetzt bei den Gedanken, dass das irgendwann so sein könnte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie deshalb so total sparen müssen, um sich irgendwann Wirtz erlauben zu können. Ich meine, es ist immer noch der FC Bayern, der mit immer mehr Champions League-Millionen jedes Jahr planen kann und so ständig Rekordzahlen präsentiert. Das erstmal dahingestellt und dann, naja, müssen sie natürlich immer den Kader für eine Saison planen und mit den Realitäten irgendwie klarkommen. Deshalb jetzt ist die Lage so, wie sie ist. Jetzt wird es in näherer Zukunft erstmal nicht kommen und die Ziele sind beim FC Bayern nun mal immer so hoch, wie sie sind. Deswegen muss man einfach ohne ihn planen. Und deswegen, ja, so eine Personalie wie Paul Wanner könnte ja die absolut ideale Brücke dafür sein. Aber dass es sicherlich im Hinterkopf eine Rolle spielt, ja. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass sich irgendwie Max Eberl deshalb den Kopf zerbrechen denkt, oh Gott, wir können jetzt gar nichts mehr ausgeben, weil wir alle jede Mark umdrehen müssen, um sie für Wirtz beiseite zu legen. Ja, aber so krass ist es, glaube ich, dann auch wieder nicht. Oder? Meinst du schon? Also
zum einen glaube ich, dass man das wirklich nicht unterschätzen darf, was so ein Großtransfer bedeuten kann, auch eben quasi für die Zukunft, denn du gibst dem Spieler dann ein entsprechendes Gehalt, das kann dann ganzes Personal und Gehaltsgefüge verändern, also Hernández ist da das beste Beispiel, da kommen ja Teile des Fakts her, dass du sagst, es müssen jetzt Bezüge verringert werden beim FC Bayern bei Vertragsverlängerung. Das glaube ich, aber ja, man würde das auf jeden Fall irgendwie hinbekommen, weil der FC Bayern ist einer der reichsten Clubs Europas, so klein er sich da auch manchmal im Vergleich macht, außer zur Jahreshauptversammlung, da macht er sich wieder sehr groß. Aber wenn man gegen Real dann spielt, dann heißt es, oh, Real hat ja so viel mehr Geld, dabei geben die sogar ein bisschen weniger aus für Personalkosten. Wobei, es ist schwierig, das direkt miteinander zu vergleichen. Also das ist das eine, was ich glaube. Das andere, was ich aber glaube, ist, dass du ja immer Grundsatzentscheidungen treffen musst in der Kaderplanung. Und beim FC Bayern ist da ein besonderes Scheinwerferlicht drauf, das ist aber eigentlich bei jedem Verein gleich. Nämlich versuche ich die große Lösung, wo ich viel Geld in einen hochtalentierten Spieler investiere und dann hoffe, dass der verletzungsfrei bleibt und auch so gut funktioniert, wie ich es mir wünsche. Olise ist da ja schon ein Schritt in diese Richtung. Oder bleibe ich bei einer Lösung, wo ich sage, ich habe eher die Spieler, die immer mal wieder im Leistungshoch quasi da reinrutschen können. Ich habe dann vielleicht drei Spieler für die restliche Position, die dann reinrotieren können. Da kann dann auch ein junger Paul Wanner dabei sein und das können dann aber zwei Spieler sein, die nicht ganz so teuer sind, aber vielleicht auch in ihren besten Tagen ähnliche Ambitionen haben. Gleichzeitig hast du dann aber das Problem, dass du den ganzen Kader entsprechend baust. Also du hast einen größeren Kader, du hast eher Spieler, die unzufrieden sein könnten und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist so die Grundsatzentscheidung, die eigentlich Max Eberl jetzt treffen muss. Will ich auf irgendetwas warten, von dem niemand sagen kann, wann es kommt und ob es kommt, oder nehme ich richtig Geld in die Hand? Denn den Eindruck, den ich habe, ist, und da könnte Olise jetzt vielleicht auch ein Hinweis daraus sein, dass der FC Bayern in dieser starken Offensive nur dann noch eine Verbesserung hinbekommen wird, wenn er wirklich Geld in die Hand nimmt. Wie würdest du dich da entscheiden?
Ich würde natürlich, und das werden sie auch machen, Man wartet ja nicht einfach darauf, ob es vielleicht irgendwann passieren könnte, dass Florian Wirtz nach München wechselt, sondern man fragt vielleicht auch so schon mal nach, ja? Ob das vielleicht in ein paar Jahren, ob es diese Perspektive gibt. Ja? Und da vor dem Hintergrund würde ich planen. Und ich würde aber jetzt nicht den Fehler machen, ein, zwei Jahre zu warten und am Ende geht er vielleicht nach Madrid oder Manchester, ne? Also das wäre ja total blauäugig. Deswegen glaube ich, ist es erstmal logischerweise mit der Verlängerung unwahrscheinlicher geworden, dass das Florian Wirtz in Bayern-Spieler wird. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft passiert. Aber natürlich kann kein Sportvorstand des FC Bayern es erklären, dass er über mehrere Jahre nicht den optimalen Kader zusammenstellt, weil er auf was wartet, was passieren könnte in Zukunft. Ne?
Und jetzt die Frage, wenn du Sportvorstand wärst, könntest du denn diese Entscheidung überhaupt treffen? Denn kann es nicht vielleicht auch sein, dass eigentlich Max Eberl gerne den Doppelwumms gemacht hätte im Sommer. Also eben einmal Michael Olise und einmal, zumindest was man hört, Désiré Doué, der dann von Stade Rennes zu PSG gewechselt ist. Das wäre jemand, 19 Jahre jung, kann eben genau auf den offensiven Außenpositionen eingesetzt werden. Der fällt eben in auch die Kategorie von Spieler, also der hat dann um die 50 Millionen gekostet. Also das ist quasi nochmal Olise. Das wäre der zweite Transfer dieser Kategorie gewesen. Aber wir erinnern uns, im Sommer war es so, dass sich jemand zu Wort gemeldet hat, den man sonst eigentlich wirklich gar nicht wahrnimmt, rund um den FC Bayern. Uli Hoeneß hat gesagt, na, jetzt reicht's aber erstmal. Jetzt müssen wir erstmal verkaufen, bevor wir wieder neu kaufen. Und das hat er zu einem Zeitpunkt gesagt, wo das eigentlich so noch gar nicht so auf der öffentlichen Agenda zumindest war. Kann es sein, dass wir, wenn wir in der Rückschau in 5 Jahren auf diese Zeit blicken, wieder bei dem altbekannten Punkt rauskommen, vielleicht hätten die im direkten operativen Geschäft einen leicht anderen Kurs gehabt als diejenigen, die die großen Entscheidungen freigeben müssen im Aufsichtsrat, und der hat sich dann doch wieder durchgesetzt?
Ja. Natürlich ist das immer ein Thema. Und natürlich hat sich wahrscheinlich Max Eberl nicht irre gefreut, als er diese Zitate gehört hat. Es ist, wie es ist bei den Bayern, ja. Und es hat natürlich auch Gründe, warum Uli Hoeneß das sagt und warum man das auch für völlig richtig halten kann, nach Jahren, wo sie ja jetzt darauf kommen, dass sie vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geld ausgegeben haben, als sie es hätten tun sollen. Es ist auch ähnlich, wie wir über den Fußball sprechen bei den Bayern und voranstellen müssen. Es ist auf höchstem Niveau, ist es ja auch bei diesen Entscheidungen so. Also es ist jetzt nicht so, dass Uli Hoeneß damit einen Sparkurs verordnet hat, ne? Ganz im Gegenteil. Deshalb, ja, vielleicht wird man irgendwann sagen, das wäre ein Sommer gewesen, wo man sich noch grundlegend hätte neu aufstellen können, ist aber auch deshalb schwierig, wenn man mit einem neuen Trainer so anfängt, dann ihm gleich so krass in die Vollen zu gehen, wo man ja im Sommer noch nicht genau wusste, wie das funktioniert, ne? Würde ich aber eher sagen, nein.
Also ich gebe zu, das ist eine sehr weiche These, die ich dazu habe, weil das ist jetzt auch sehr viel einfach Interpretieren von Zitaten und so weiter und so fort. Aber mein Eindruck ist nämlich, dass die größte Obsession an Florian Wirtz, die hat Uli Hoeneß. Deswegen erwähnt er ihn immer wieder. Es gibt mindestens 4 Erwähnungen von ihm in diesem Jahr 2024, wo er entweder mit Namensnennung oder ohne Namensnennung gesagt hat, da gibt es ja noch einen in Leverkusen, den wir gerne hätten. Das war sogar ein mehr oder weniger wörtliches Zitat bei diesem FAZ-Talk, wo er auch Thomas Tuchel so an die Kandare gefahren ist.
Und, oh ja, der war gut.
Und ich sehe es nämlich eigentlich so wie du, dass ich keinerlei Anzeichen sehe, warum Florian Wirtz jetzt zum FC Bayern wechseln sollte oder auch eigentlich in jüngerer Zukunft. Es wäre nicht so, dass man vom Stuhl runterfallen würde, weil man hat sowas in der Vergangenheit gesehen, aber es sieht danach nicht aus. Und vielleicht blockiert dann eben dieses, und Uli Hoeneß wiederum kommt aber noch aus der Welt, die er ja selbst geschaffen hat, in der jeder gute Spieler zum FC Bayern will und es quasi schon ein Naturgesetz ist. Und deswegen ist meine etwas weiche These, wie gesagt, das ist einfach nur ein Gefühl. Ich glaube, Uli Hoeneß ist fest davon überzeugt, dass Florian Wirtz eher früher als später beim FC Bayern spielen wird. Und deswegen sieht er es gar nicht ein, für irgendwelche anderen Offensivspieler jetzt noch Geld auszugeben. Würden wir beide ja auch durchaus wahrscheinlich mitgehen. Und deswegen wird da vielleicht manches blockiert, was nicht jetzt fatal für den FC Bayern sein muss. Die sind Tabellenerste, die werden ihre Erfolge einfahren, auch mit dem Fußball, den sie spielen. Aber vielleicht blockiert es dann eben doch eine vorausschauendere Kaderplanung, denn mit Doué hättest du 19-Jährigen für die Offensive. Das ist nur so ein Gedanke, stimmt, den ich dazu habe.
Ja. Vielleicht ist Florian Wirtz am Ende noch ein bisschen besser als Uli Hoeneß denkt, und deshalb funktioniert es nicht. Ja? Deshalb, also klar, es fällt natürlich genau in dieses Muster der typischen Uli Hoeneß-Transfers, einfach den besten deutschen Spieler vom Konkurrenten zu holen. Aber Florian Wirtz ist natürlich eben viel mehr als das. Und deshalb, vielleicht ist das sozusagen der Konfliktpunkt in diesem Gedankenspiel.
Vielleicht ist es aber auch so, dass einfach ich eine Uli Hoeneß-Obsession habe. Das kann natürlich auch sein. Und da alle Fakten deuten eigentlich darauf hin. So ehrlich muss man auch sein.
Hast du mal was gemacht über Uli Hoeneß?
Ja, vielleicht ist damals was vorgekommen. Liebe Grüße an alle, die über Weihnachten das unter dem Weihnachtsbaum hatten, das Buch. Da freue ich mich sehr darüber. Wir sind jetzt so ein bisschen ins Spekulative reingeraten.
Ja, aber ich musste die ganze Zeit so tun, als wäre ich Sportvorstand. Da war ich überhaupt gar nicht drauf vorbereitet.
Ja, da siehst du mal, wie es ist. Da siehst du mal, wie es ist, wenn man Sportvorstand ist und dann von der SZ gegrillt wird, rund um die EM-Talks. Und da dann eine gute Figur machen muss. Also wir sind ein bisschen in Spekulative reingeraten, weil ich aber auch den Eindruck habe, das Sportliche ist eigentlich schon relativ gut erzählt worden, rund über den FC Bayern jetzt in den bisherigen Spielen. Wenn wir jetzt mal nach vorne blicken, wir haben Champions League Finale in München, wir haben einen DFB-Pokal ohne bayerische Beteiligung und wir haben einen Leverkusen, das einfach nicht locker lassen will und schon wieder gut ist und dem FC Bayern doch ein bisschen im Nacken sitzt. 4 Punkte Rückstand sind es aktuell, ohne dass man da jetzt schon irgendwelche abschließenden Prognosen tätigen könnte. Aber was glaubst du, kommt jetzt auf den FC Bayern in der Rückrunde zu?
Ja, eben genau diese Knackpunktspiele, wie immer, im März, klar. Und deswegen hatte ich eingangs gesagt, dieser Fußball ist super faszinierend und toll und aber eben noch nicht Schlachten erprobt. Das ist ein gutes Wort. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie jetzt so.
Klingt ehrlich gesagt, als wäre es auf einem FDP-Papier. Also, wie gut ist dieses Wort? Das weiß ich nicht.
Muss rausschneiden? Nee. Nein, aber du weißt, was ich damit sagen will, gell?
Ja.
Und deshalb, ja, es kommt viel drauf an, glaube ich, ob ein paar von den Verletzten wieder zurückkommen. Ito ist, glaube ich, echt wichtig, ja, dass da hinten die zwei nicht mehr jedes Spiel machen müssen, Upamecano und Kim, sondern da du da auch einen hast, der eine irre Passsicherheit, eine Stuttgart erprobte Spielweise mitbringt, die, glaube ich, echt gut in diesen Company-Fußball passt und die dann sozusagen den anderen Innenverteidigern die nötigen Pausen geben können, dass sie halt auf Top-Niveau sind, wenn die Spiele kommen, um die es geht. Wie ist jetzt die Tabellensituation in der Champions League? Es ist wäre wichtig, glaube ich, dass sie den zwei Playoff-Spielen aus dem Weg gehen können, wenn sie das schaffen, ne? Weil das ist dann, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gerade im Kopf habe, terminlich ist das, glaube ich, sogar um das Leverkusen-Spiel dann rum, entweder englische Woche oder nicht, ne? Also das und auf dieses Leverkusen-Spiel kommt in der Meisterschaft viel an, lustigerweise zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie im Vorjahr. Da haben sie auch, glaube ich, da so Februar, März rum in Leverkusen dann gespielt und 0-3 verloren. Also ja, es kommt. Da entscheidet sich's jetzt. Ich habe eine Folge von euch im Kopf mit Felix, glaube ich, Felix Haselsteiner, wo er sagte, es entscheidet sich jetzt in der Hinrunde an diesen Paris-Dortmund Spielen. Was war das? Paris-Dortmund-Leverkusen im Pokal, ne? Wenn man da jetzt wenn man die These jetzt mitgehen würde, dann hätte sich da entschieden, dass es echt nichts wird.
Beziehungsweise du hast ein Unentschieden, eine Niederlage.
Ja. Das hat sich dann jetzt vielleicht nicht so bewahrheitet, weil es trotzdem immer noch sehr, sehr gut aussieht. Klar, kommt's, es ist ja so blöd, wie es immer ist, ja, da kann man auch immer viel diesen Spielstil loben, aber der FC Bayern gibt sich halt immer selbst die höchsten Ziele. Sie waren einmal zum ersten Mal seit einer Ewigkeit nicht Meister. Sie müssen natürlich Meister werden, damit diese Saison als eine gute in die Geschichte eingeht. Und wie du sagst, Leverkusen, es sah zu Saisonbeginn so aus, als könnten die das nicht so fortführen, aber sie haben wieder ihren Flow gefunden und spielen auf eine etwas andere Art und Weise. Nicht ganz so dominant wie im vergangenen Jahr, aber doch mindestens konkurrenzfähig in der obersten Spitze. Und ja, Xabi Alonso ist auch immer noch Xabi Alonso und wird sich wieder was Krasses einfallen lassen, wenn die gegeneinander spielen und auf dieses direkte Duell kommt viel an.
Ach Gott, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Dann stellt er sich wieder hinten rein. Das ist ja ein absoluter Skandal, wie Leverkusen sich selbst verleugnet, wenn es gegen den FC Bayern spielt. Also in dieser Serie. Sagt natürlich viel über beide Teams aus und es ist legitim, aber...
Ja, sagt viel über die Bayern aus auch einfach, ne? Also das ist wirklich ein Statement, wenn so eine spielstarke Mannschaft mit so einem versierten Trainer genau zu diesem Mittel greift, weil das Effektivste zu sein scheint gegen diese Wucht, die Bayern entfalten.
Ja, absolut. Also ich finde, dass du auch an der Ausrichtung der gegnerischen Teams, gerade in der Champions League, ganz gut den Stellenwert von Bayern ablesen kannst. Mhm. Das hast du eben auch gesehen, also Benfica, wie die zum Beispiel in München gespielt haben, auch absolute Katastrophe aus deren Sicht. Auch PSG haben sich hinten reingestellt und obwohl sie eines der defensivstärksten Teams Europas sind, haben sie trotzdem Chance um Chance zugelassen. Also
gut, war noch in Unterzahl noch PSG, glaube ich, ne? Dembélé ist vom Platz geflogen.
Stimmt, richtig, ja. Also Deswegen, das ist schon, also die Spielstärke, die haben wir ja schon vorhin betont und was da auch für ein Switch stattgefunden hat von Tuchel hin zu Kompanie. Jetzt haben wir aber gleichzeitig ein Thema, was sich auch durch die Bayern-Saisons eigentlich durchzieht, nämlich Verletzungen. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wie viel Verletzungen braucht es denn beim FC Bayern, dass du sagst, das ist jetzt ein Thema, über das man mal anders sprechen muss, als es nur zur Kenntnis zu nehmen. Mensch, jetzt haben sie aber Pech, dass ich schon wieder, also Boy ist jetzt der neue Pechvogel, Boy ist der neue Bartstuber, der hat immer irgendwas, nur dass er, gut, bei Bartstuber war es noch ein bisschen tragischer, weil er ja das Champions-League-Finale dadurch verpasst hat. Aber wie blickst du denn auf die vielen, vielen Ausfälle, die Bayern auch schon wieder in diesen Spielen bisher hatte?
Ja, das ist natürlich absolut ein Thema. Das war ja auch schon in der vergangenen Saison das große Thema. Deshalb haben sie ja auch dann so reagiert, dass sie Holger Bräuch, sich von Holger Bräuch getrennt haben. Also es ist ja sozusagen schon ganz oben auf die Agenda gesetzt worden. Es ist natürlich einfach generell im Weltfußball gerade das große Belastungsthema. Und dann hast du Vincent Kompany ist einmal ganz anschaulich gesagt, dass er sich natürlich auch schon bevor er nach München gekommen ist, angeschaut hat, was diese Mannschaft für eine Verletzungsgeschichte hat oder so, ne? Und dann ist es natürlich eigentlich auch nicht überraschend, dass in einer Saison, wo alle ächzen, jetzt schon, und das wird ja noch krasser werden in der Rückrunde, dass das dann so eine Mannschaft mit solchen Spielern, mit solchen Muskelfasern und Sehnen, wie sie da nun mal haben, dass es so eine Mannschaft, die Bayern besonders trifft, ne? Was kann da jetzt, außer das, was sie im Sommer schon gemacht haben, nämlich da das Personal verändern, was sind da die Schritte, die sie noch machen können? Sie können jetzt nicht völlig, also ja, es ist wirklich eklatant, aber was will man jetzt noch machen, außer sozusagen das Training? Man kann natürlich immer das Training noch anders steuern und aber am Ende sind es vielleicht auch die Spieler, ja, also vielleicht und mit ihren Anfälligkeiten. Coman ist das beste Beispiel, ja, es ist nun mal so, dass Verletzungsanfälligkeit in seiner Karriere eine Rolle spielt.
Und es gibt natürlich die unterschiedlichen Verletzungen, also sind es Muskelverletzungen oder sind es Verletzungen, die eher durch Unfälle passieren. Aber liegt da vielleicht noch so eine Ebene vom FC Bayern, über die wir nicht gesprochen haben, weil wir sie noch nicht sehen konnten? Also kurzes Gedankenexperiment. Hiroki Ito kommt wieder zurück und hat sich langsam wieder an seine Form herangespielt. Josip Stanisic kommt zurück und hat sich an seine Form herangespielt. Jetzt Palinja ist wieder fit und ist in vielleicht sogar erstmals in der Form, in der man ihn sehen möchte. Kann es dann nicht vielleicht sogar sein, dass wir dann im März Spiele sehen vom FC Bayern oder im April, wenn man vielleicht in der Champions League weiterkommt, wo die auf einmal mit einer Fünferkette auflaufen und ganz viele Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, gar nicht mehr so wichtig sind, weil Vincent Kompany die Möglichkeit hat, für dieses eine Spiel zu sagen, jetzt machen wir mal einen anderen Ansatz, weil das passt besser zu dem, was der Gegner uns bietet.
Das wäre sehr interessant. Das wäre sehr interessant, darüber habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre sozusagen was man aus der Tuchel-Zeit Positives lernen kann, ja. Dass es manchmal in der Champions League in den K.O.-Spielen hilft, nicht der typische FC Bayern zu sein, sondern ganz anders zu spielen. Hey, interessanter Gedanke. Und bei dem Trainerteam von Kompany, bei dem, was er für ein Trainer ist, halte ich das für plausibel. Es birgt natürlich immer das Risiko, dass es wieder dann, wir haben ja eingangs gesagt, es ist ein bisschen gegen das Naturell des Teams gewesen, dass das dann einfach, dass die Mannschaft überhaupt gar nicht damit einverstanden ist, wie dann plötzlich gespielt wird. Aber ja, ich habe ja auch letztes Jahr gesagt, dass dieser Ansatz von Tuchel so unattraktiver ehrlicherweise auch war, in der Champions League echt der passende war. Und es hätte ja auch fast dann geklappt bis ins Finale. Und in der Liga ist sicherlich so, ist es viel, viel, nicht nur viel attraktiver, sondern auch viel sinnvoller, wie die Bayern jetzt spielen. Ja? Ob man das hinkriegt, so zwei verschiedene FC Bayerns zu entwerfen, finde ich interessant. Ich rechne ehrlicherweise nicht damit, weil ich glaube nicht, dass das der Fußball ist, was Kompany hat es doch gesagt, vor dem Aston Villa-Spiel, und dann ist ihm gleich um die Ohren geflogen, das muss dann meine Persönlichkeit widerspiegeln, wie er aufstellt. Ja. Aber was hätte was Sinnvolles, glaube ich, ja.
Ja, vor allem, ich glaube, dass relativ viele Dinge, die der FC Bayern spielt, du trotzdem eben auch mit drei hinten drin spielen kannst. Du kannst ja trotzdem, könntest ja asymmetrische Viererkette mit Stanisic, der nach vorne schiebt, spielen. Mhm. Du könntest eine klassische Fünferkette spielen mit Davis und Stanisic, die aber eher die Wingman sind und dann eben eingerückte Offensivspieler. Also es ist meiner Meinung nach möglich und eigentlich steckt es in diesem Kader drin. Und
ich glaube übrigens, wenn du in die Details gehst, ist es für Kimmich, viel wird ja so um Kimmich rum geplant. Ne? Also viel von dem, er ist nun mal echt super gut und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erfolgs der Bayern bislang, dass er so eine sehr, sehr zentrale Rolle einnimmt. Ich weiß nicht, ob das so in seinem Sinne ist, mit Dreierkette zu spielen, dann ist er ein bisschen nicht raus aus dem Aufbau, aber er ist dann nicht mehr so zentral drin vielleicht oder eine Linie weiter vorn oder so, ne, wenn ich jetzt nicht irgendwie völligen Quark erzähle, taktischer Natur, aber ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, beziehungsweise ob das wirklich ein realistischer Gedanke ist.
Ja, ich meine, das Ding ist ja auch, und das ist jetzt, weil es ein Gedankenexperiment ist, lohnt sich jetzt nicht, dass wir da jetzt quasi noch tiefer ins Detail reingehen. Aber auch Dreierkette bedeutet ja nicht, dass du auf Konter spielst. Du kannst Dreierkette wunderbar als Ballbesitz und offensiv spielen. Schau dir Leverkusen an. Ich finde, da gäbe es auch eine Rolle für Kimmich. Gerade wenn er gemeinsam mit Pavlovic spielen würde, dann wäre er nämlich tatsächlich vielleicht sogar noch eine Reihe weiter vorgeschoben in zumindest manchen Spielsituationen und nach allem, was ich so von ihm bisher gesehen habe, glaube ich, das würde ihm auch ganz gut gefallen. Aber ich sehe eben diese Möglichkeit und bin gespannt. Und für uns ist es sowieso angenehm, weil sollte Vincent Kompany das in einem wichtigen Spiel machen und es geht schief, dann sagen wir, ach, er ist ja wirklich genau wie Guardiola, er hat sich verkopft, er ist nicht bei dem geblieben, was sich stark gemacht hat. Und wenn es gut geht, dann sagen wir, Mensch, das ist ja der beste Trainer überhaupt. Meine Güte, was haben die für ein Glück gehabt, dass so manch anderer Trainer an ihnen vorbeigegangen ist durch Absagen. Ich glaube, Sebastian, wir haben nur noch wenige Themen, die zumindest erwähnt werden sollten. Eines werfe ich dir jetzt mal ansatzlos vor die Füße. Ist die Torhüterposition eine diskussionswürdige beim FC Bayern? Wenn ich nur auf die Statistiken gucke, zum Beispiel also die Post-Shot-Expected-Goals, also wie viele Tore hätte Manuel Neuer kassieren sollen, gemessen an der Gefährlichkeit der Schüsse, die auf sein Tor gekommen sind, da hat er zum ersten Mal, dass ich mich erinnern kann, einen deutlich negativen Wert in dieser Saison.
Du willst mich dazu anstiften, dass ich hier neue Lästerung betreibe. Hm?
Klar.
Es ist ein Thema, aber eben nicht so ein entscheidendes am Ende vielleicht, weil er ist sicherlich nicht mehr der Manuel Neuer von früher, aber er ist immer noch gerade für diesen Fußball, den sie spielen, ein sehr, 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 sehr guter. Mhm. Und es ist ein bisschen der Fluch, dass man ihn, aus seiner Perspektive, dass man ihn halt immer mit dem Manuel Neuer von früher vergleicht und dann solche Schlaumeier wie ich zum Beispiel dann solche Texte schreiben, wo dann, das war unsere Überschrift, die Gegner fürchten ihn nicht mehr. Und dann die Kommentare unter dem Text bei uns auf sz.de not amused waren von den Bayern-Fans oder den Lesern. Es ist ein Thema und ein paar Situationen haben das sehr, sehr deutlich gezeigt in dieser Saison und diese rote Karte war auf jeden Fall eine davon. Aber er ist eben, dieses Spiel mit einem Torhüter in so einer spielenden Rolle im Aufbau, ja, fast auf Höhe der Innenverteidiger. Das ist ja quasi das vielleicht wäre da nie ein Trainer drauf gekommen, hätte es Manuel Neuer nicht gegeben, ja. Also er ist sozusagen der Torwart, der das immer noch am meisten verkörpert. Und klar, er kann nicht mehr so, wie er das mit 30 gemacht hat, aber er kann es immer noch so gut, dass die Bayern jetzt natürlich einen Teufel tun werden, da jetzt eine Riesendiskussion draus zu machen. Und ich glaube, das wäre auch echt falsch. Also er ist immer noch ein für diesen Fußball sehr geeigneter Torwart. Und du müsstest erstmal einen finden, natürlich gibt es da zwei, drei, aber das wäre dann auch ein irres Invest wieder, der auch für diesen Fußball so geeignet ist und dann ja auch noch sozusagen, also der alle Sachen so erfüllt, ja, und der nicht einfach nur ein guter Torwart ist, sondern auch dieses Spiel spielen kann, so. Und zum Beispiel Alex Nübel kann das auch, aber ist das natürlich noch nicht so gut.
Ja, also
klar. Weißt du, wie ich meine, ne? Also du kannst jetzt ja, wenn du jetzt von den Top 10 Torhütern in Europa, sag ich jetzt mal, sieben nimmst, die können es vielleicht so nicht. Ja, weil die eben super Torhüter sind, aber eben nicht so krass prädestiniert dafür mitzuspielen. Weiß nicht.
Ja, gut, ich meine,
so. Ja, also,
weißt du, wann man einen Torhüter, der mitspielt, nicht ganz so dringend braucht? Mit einer Dreierkette im Aufbau.
Ja, hey, ich merke schon, das fußt alles, deine ganzen Fragen fußen hier.
Nein, überhaupt nicht. Ich will ja gar nicht, dass die Dreierkette spielen. Ich finde nur, dass das ein unterbeleuchteter Aspekt ist beim FC Bayern. Aber also das ist ja alles
richtig. Naja, unterbeleuchtet ist er, glaube ich, nicht, weil das ist ein Thema. Ja, also die haben sich diese Fragen, das glaube ich schon. Die sind ja nicht naiv. Das stellen die sich schon. Diese Fragen kommen aber halt immer bei diesem Punkt am Ende wieder raus.
Also meinst du jetzt hinsichtlich Manuel Neuer oder hinsichtlich?
Ja,
ja, genau. Ja. Aber alles, was du sagst, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber dennoch wird es ja einen Sportvorstand geben in der Geschichte des FC Bayern. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es Max Eberl. Denn Manuel Neuer ist jetzt auch schon 38 Jahre alt. Der wird irgendwann mal The Talk mit Manuel Neuer haben müssen. Nämlich er wird sich mit ihm hinsetzen müssen und was sagen. Du Manuel, wir müssen langsam drüber nachdenken, wie wir das hier in Würde und in gegenseitigem Respekt zu Ende bringen. Mhm. Und gleichzeitig scheint aber Manuel Neuer nicht der Typ zu sein. Ich meine, klar, er ist Leistungssportler, er hat seine Position geprägt im Weltfußball. Er scheint es auch nicht derjenige zu sein, der selber selbstkritisch anmerkt und sagt, ja, mir fehlen irgendwie ein paar Prozent und ich habe auch das Gefühl, so langsam geht es zu Ende. Den Eindruck habe ich gar nicht bei ihm.
Nee, das stimmt. Dafür ist er, glaube ich, echt zu ehrgeizig, was ja auch irgendwie krass ist und irgendwie auf eine Art und Weise bewundernswert. Aber klar, irgendwann kommt der Punkt, wo er, und hey, wer weiß, vielleicht, es gibt Argumente zu sagen, der ist schon überschritten, ne? Also, dass man jetzt sagt, dass man immer dazu sagen muss, er ist nicht mehr der Manuel Neuer von früher, lässt ihn ja in einem blöden Licht dastehen. In so ein bisschen ist das ja schon so diese Erzählung, wer sagt's ihm so, ne? Man, eigentlich ist es genau das, man will zum richtigen Zeitpunkt zurücktreten, bevor alle sagen, wann trittst du denn endlich zurück? Und insofern, vielleicht hat er diesen Zeitpunkt schon verpasst, aber das ändert wieder nichts an meinem Eingangsargument, dass er halt immer noch zu diesen, in dieser Art und Weise Fußball zu spielen, zu den Top, was weiß ich, Keepern zählt und deshalb würde ich's wahrscheinlich als Max Eberl auch so mitnehmen dann. Und kommt, was ja mehr oder weniger bekannt ist, dass diese Bestrebungen gibt, diesen Vertrag wahrscheinlich nochmal zu verlängern. Oder dass es auf jeden Fall diese Überlegungen dahin gibt. Und insofern ist dann vielleicht auch dieses Philosophieren darüber müßig, ob es jetzt schon der Zeitpunkt wäre, aber nochmal verlängern werden sie dann wahrscheinlich wirklich nicht, ja.
Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Dann sind wir ja eh beim Thema der Vertragsverlängerung. Vorhin bin ich über das Thema Kimmich und Musiala so ein bisschen drüber gehudelt einfach. Ja. Werden beide beim FC Bayern bleiben? Was sagen dir? Ihr seid ja immer sehr gut informiert bei der Süddeutschen Zeitung. Oh. Wie viel kannst du sagen?
Was kann ich sagen? Ich glaube, beide bleiben. Das ist ja auch nicht so eine steile These jetzt, ne? Also die beiden wissen total, was sie haben, weil das ist ihnen auch schon total viel Honig um den Bart geschmiert worden jetzt, was ihre Stellung im Verein angeht und ob es dann wirklich irgendwie an so ein am Geld scheitern wird, dafür sind irgendwie beide nicht so richtig die Typen. Das klingt jetzt ein bisschen naiv, ne? Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass eine Situation zustande kommt, wo die den Vertrag nicht verlängern. Bei Kimmich kann ich mir fast noch weniger vorstellen. Also es ist ja rauf und runter debattiert worden, dass er auch wahrscheinlich zu Recht vom Verein enttäuscht war und dass er manchmal in weiß ich, angefangen von dieser unsäglichen Impfdebatte irgendwie, dass er da irgendwie hängen gelassen wurde, pipapo. Trotzdem weiß er natürlich, was er im FC Bayern hat, was er in München hat, denke ich mal auch. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass der nicht verlängert. Und bei Musiala, mei, ist es irgendwie ähnlich. Was wäre jetzt der Club, wo er das, was er hier hat, wo er das bekommen soll, jetzt gerade in der Situation? Ich glaube, es hängt da an ein paar kleineren Sachen und die werden verlängern. Und das bitte mir nicht vorspielen, wenn sie nicht verlängern. Aber.
Und ich glaube, das kann jetzt dann schon mehr oder weniger die letzte Frage oder zumindest das letzte Thema werden. Glaubst du, dass die Innenverteidigung noch einer Verstärkung bedarf im Sommer? Wie siehst du Kim und Upamecano?
Das hängt viel von Ito ab, tatsächlich. Mhm. Wie gut der sich reinfindet jetzt. Ich sehe sie super. Hey, wenn es die letzte Frage ist, ist auch klar, dann kann ich jetzt zum letzten Mal nochmal Martin Raffel zitieren, oder?
Ja. Auf jeden Fall.
Der hat einfach viel Ahnung vom Fußball, der Mann. Und hat es gut gesagt, dass natürlich dass sie oft zu Unrecht kritisiert werden, weil sie viele Sachen ja schon in der Entstehung vereiteln und deshalb sozusagen oftmals viel besser sind als ihr Image. Die sind trotzdem nicht unbedingt Weltklasse, würde ich sagen. Noch nicht, vielleicht. Man könnte jetzt sagen, eine Mannschaft mit den Ansprüchen vom FC Bayern auf internationalen Werben, wer will, braucht eine Weltklasse-Achse. Ich glaube, Alaba war, kann man durchaus sagen, Weltklasse, jedenfalls in der Champions League-Saison, ne? Auf der Position des Abwehrchefs da. Aber wenn jetzt Ito das macht, was ich glaube, was er kann, nämlich eine super Ergänzung sein, vielleicht auch dann auch Stammspieler, wenn er flexibel in der Position ist, so auch außen spielt, dann ist auch so ein Kim nicht mehr so krass überlastet und kann wirklich noch besser werden. Und dann ist das auch nach den diversen Investments der vergangenen Jahre nicht unbedingt eine Position, wo jetzt schon wieder nochmal jemand Neues kommen muss, glaube ich. Jedenfalls nicht sozusagen auf höchster Ebene. Ne? Also natürlich muss anstatt Daya perspektivisch jemand kommen, der auch zum Company-Stil passt. Aber Eric Daya in allen Ehren, aber das ist wirklich nicht so unbedingt sein Spiel, siehe das Mainz-Auswärtsspiel. Aber erwarte ich jetzt eher nicht, dass das irgendwie so ein natürlich, es sei denn, weiß man nie, ne, dass auch einer von den beiden, dass vielleicht Upamecano plötzlich irgendwie für viel Geld auch weggeht, dann ist natürlich eine Veränderung möglich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das dringend
Ja, oder, und das ist eben das Ungerechte, wenn du beim FC Bayern spielst, lass sie im Viertelfinale gegen City oder keine Ahnung was wegen eines Upamecano-Fehlers ausscheiden. Dann werden all die Fehler, die er gemacht hat, werden rausgeholt und das kann ein Narrativ prägen. Aber das ist eben das Interessante. Ich habe ja vorhin mit dieser Statistik von DataMB, habe ich ja den Unterschied im Pressing schon mal mit Zahlen genannt. Und den Unterschied, den kannst du eben dann auch ablesen in den Duellen, direkten Duellen, die Upamecano und Kim in der Saison haben. Da war es nämlich so in der Saison unter Thomas Tuchel, da hatte Kim noch einfach Defensive Actions, da war er in der 73. Perzentile, also 73 ist da sein Score, aktuelle Saison 37 und genauso ist es bei Upamecano. 54 waren es in der Saison unter Tuchel, jetzt sind es 33, also sprich, sie haben viel, viel weniger defensive Aktionen, wo sie wirklich eben in ein direktes Duell müssen. Dementsprechend sind dann die verschlechterten Werte, die sie da in der Statistik haben, also wenn du sowas wie Zweikampfstatistik oder so ein Kram heranziehen willst, was eh schon eine sehr, sehr, also es ist eine Bananenstatistik, wenn du mich fragst, die ist schlechter im Vergleich zur letzten Saison, aber eben auch, weil sie in eine ganz andere Art von direktes Duell kommen und weil sie viel, viel weniger defensiv am Spiel teilnehmen, als sie eigentlich offensiv am Spiel teilnehmen. Und da muss man sagen, dass du bei beiden sehen kannst, wie sie immer besser wurden in der Auswahl, wann schalten sie sich hoch ein, wann bleiben sie beide hinten, damit sie eben, also gegen Omar Marmoush ist es nicht gut, wenn einer sich offensiv einschaltet, weil da sollte der Zweite da sein, um die Tiefe absichern zu können beim langen Ball, wenn ein Gegner sich aus dem Gegenpressing rausspielt und dann einen offenen Fuß hat. Aber gegen tiefer stehende Teams, gegen Werder zum Beispiel, war das einer der Gründe, warum Werder keinen einzigen Torschuss hatte, weil da eben irgendwann auch Upamecano die ganze Zeit im gegnerischen Strafraum mit dabei war und das so gespielt hat, wie es Leverkusen zum Beispiel auch spielt. Und das,
ja, und genau, dieses diesen Part, was das Offensive angeht, kann, glaube ich, Ito auch sehr gut. Ja, also ja, das kann wirklich gut funktionieren. Ja, wenn man noch so gebrauchen könnte, wäre vielleicht Pavard. Ach so, der war ja schon mal bekannt.
Ach ja, ach du, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin, es ist schade, dass Boy so oft verletzt ist. Dem hätte man gewünscht, dass er sich mehr zeigen könnte. Ich finde, es gibt ein Thema, sollte Davis nicht verlängern, aber das ist jetzt, das ist ein so leidiges und langweiliges Thema, weil man einfach nichts Neues sagen kann, seit einem Jahr im Grunde zu Davis, dass ich es deswegen jetzt hier auch gar nicht aufmachen wollte an der Stelle. Aber du hast gesehen, dass die Spieler in dem neuen System unter Kompanie, was ja kein neues System ist, sondern eine neue Art, eine neue Strategie eigentlich, wie du Fußball spielen möchtest, da funktioniert es auch wieder besser, wenn sie positions- in Anführungszeichen fremd eingesetzt werden. Also du könntest einen guten Case dafür machen, dass Rafael Guerreiro in manchen Spielen der Unsung Hero für den FC Bayern war, weil er von Sturmspitze, gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, bis eben zu 10, bis zu 8, bis zum Linksverteidiger alles gespielt hat innerhalb eines Spiels, zum Teil sogar sich in den Sechserraum geschoben hat. Du könntest dasselbe mit Alphonso Davies erzählen, wie oft er jetzt eigentlich eingerückt spielt und gar nicht der am breitesten stehende Spieler ist, sondern viel, viel näher am Strafraum und deswegen auch eine ganz andere Art von Passwinkel in den Strafraum hinein hat. Du könntest darüber sprechen, wie alles um Kimmich herum gebaut wurde, aber Kimmich ja dennoch die Momente hat, in denen er Rechtsverteidiger spielt und dann da aber auch einen ganz anderen Ansatz verfolgt, viel weniger flankenbasiert und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Also du könntest das bei vielen Spielern nennen. Und das zeigt eben auch, dass anscheinend die grundlegende Haltung, die Vincent Kompany zum Fußballspiel hat, zum Ballbesitz Fußball hat, anscheinend so passgenau ist auf die Spieler, dass auch wenn mal die Lösung A auf einer Position ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, da jemand anderes spielen kann und das dann dennoch sehr gut macht. Und das Grundniveau von Bayern, es gab auch langweilige und nicht so dolle Spiele. Also gerade dieses St. Pauli-Spiel, wenn man sich das nochmal, guckt euch das nochmal an. Also es wird natürlich viel über das Mainz-Spiel gesprochen. Da hatte aber Bayern eigentlich die Chancen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Bei St. Pauli war es so, dass sie bis auf diesen Musiala-Fernschuss wirklich sehr, sehr wenig hatten. Und nur weil St. Pauli noch weniger Chancen hatte, weil St. Pauli nie aus dem Gegenpressing rausgekommen ist, war dieses Spiel quasi souverän von Seiten des FC Bayern. Aber wenn man sich, wenn man quasi ein Problemspiel angucken will in dieser Hinserie, dann das St. Pauli-Spiel angucken, aber dann eben auch schauen, was haben sie später gemacht in der Saison, und da siehst du, dass es viel, viel besser geworden ist. Und das hat auch damit zu tun, und das finde ich ist eine interessante Feststellung, weil das nämlich auch dann tatsächlich all die Kaderfragen, die ich dir heute gestellt habe, irgendwie dann auch anders bewerten lässt. Weil ich mir vorstellen könnte, dass Vincent Kompany, wenn er dann eben im Zwiegespräch mit Max Eberl über den Kader spricht, sagt, nee, also Guerreiro kann ich mir auch sehr gut als Achter vorstellen, da finde ich ja, haben wir nicht so eine Baustelle, aber was machen wir denn? Ich will unbedingt Dreierkette spielen. Was machen wir denn da? Nee.
Das, ja, Guerreiro ist natürlich dafür ein prädestinierter Spieler auch, ne, der sehr super flexibel ist, klar. Aber ja, um auch nochmal auf St. Pauli zu kommen und damit vielleicht das rund zu machen, deswegen haben wir ja, glaube ich, sehr lange irgendwie über Sané und Co. und die anderen Offensiven außer Kane und Musiala gesprochen, weil das eben sozusagen diese Spiele, wo sie nicht sozusagen mit dem Gegenpressing zu Chancen kommen, sondern aus dem Ballbesitz selbst was erschaffen müssen, und diese zwei Heroes sind irgendwie gedeckt oder fallen aus oder sowas, da ist es, das ist das, glaube ich, echt das Entscheidende dieser Saison.
Aber wirklich. Und ansonsten muss man sagen, der FC Bayern, absolut interessante Saison, die er spielt. Rein statistisch gesehen ist er von allen Top-Teams in der Liga das offensiv stärkste, das gefährlichste, vor allem im Pressing und im Gegenpressing und im Ballbesitzspiel gibt es kein Team, das höhere Werte hat. Erst wenn es um Konter zum Beispiel geht, da sind dann andere besser, aber das hängt ja dann auch mit dem Spielstil zusammen. Und du hast eben Spieler, die eigentlich alles überragen. Also, dass wir so wenig über Jamal Musiala und so wenig über Harry Kane gesprochen haben, der ja schon wieder eine unglaubliche Saison spielt und dessen Abwesenheit ja auch ganz, ganz viel erklärt von den schlechteren Spielen, die Bayern hat. Das zeigt ja schon, auf welchem Niveau hier wieder diskutiert wird. Und das ist eigentlich das Interessante, dass man über anderthalb Stunden über Bayern sprechen kann und eben die Namen Kane und Musiala immer nur als Referenz fallen für was ihre, die sie ersetzenden Spieler so machen und wir jetzt gar nicht so wirklich nochmal drüber gesprochen haben, wie gut die eigentlich spielen diese Saison.
Hoffentlich haben wir nicht am Thema vorbeigeredet, 1,5 Stunden lang, das wäre zum Fail.
Du, also wenn, dann werden uns das die Kommentatorinnen und Kommentatoren schon sagen, da kenne ich YouTube sehr gut und unter mitmachen.rasenfunk.de auch sehr gerne im Forum. Aber lieber Sebastian, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie der FC Bayern jetzt dann ins Jahr 2025 startet, denn wir erinnern uns, in der letzten Saison war es ja auch so, dass man 1 Punkt Rückstand hatte auf Leverkusen ab dem nachgeholten Spiel gegen Union. Vorher waren es eben 4 Punkte. Und dass man dann aber in die Situation gekommen ist, dass mit der 0:3 Niederlage in Leverkusen das Ganze schon sehr deutlich zu richten zugunsten von Leverkusen geswitcht ist, das lag daran, dass man einen schlechten Start ins Jahr hatte. Und da bin ich mal gespannt, ob das dieses Jahr vermieden werden kann. Auswärts in Gladbach geht's los. Ich weiß nicht, hat da vielleicht der FC Bayern in der Vergangenheit mal Punkte gelassen? Ich weiß es nicht. Müsste man mal in Mainz nachfragen.
Hoffentlich wird das dann, das, also aus Upamecanos Sicht muss man sagen, hoffentlich, das wird das nicht wieder so ein Upamecano-Spiel. Da war, glaube ich, das erste von vielen oder von ein paar Upamecano Fehlerspielen in Gladbach da im Pokal damals gegen Prel Embolo.
Ja, und Manuel Neuer natürlich, der immer gegen Gladbach immer den einen Pass mitten in den offenen Fuß eines Gladbacher Spielers, der ihn anpresst, spielt.
Ah, ja.
Aber da ist ja, glaube ich, noch nicht mal klar, ob er überhaupt spielen kann. Stand jetzt. Also wir nehmen ja eine Woche vorher auf, also wir können es noch nicht so genau wissen. Ja. Sebastian, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal im Stadion sehen und bin gespannt, ob wir dann, worüber wir dann sprechen werden. Danke
dir für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit und vor allem dafür, dass ihr diese Folge hier möglich gemacht habt. Ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und an der Stelle möchte ich allen ganz herzlich danken, die das jetzt auch Anfang des Jahres gemacht haben. Wir haben einige in Anführungszeichen Jahresbeiträge von euch bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür und in dieser Folge möchte ich mich besonders bedanken bei Brie, bei Stoßsturmprediger, der einen echten Neuner in der Nationalmannschaft sehen will. Karl Fuchs, L to the X und Felix Kress. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben dann auf den Unterstützer-Button geklickt. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht via PayPal, Kreditkarte, via Dauerauftrag, das ist die bevorzugte Variante. Alle Informationen findet ihr auf rasenfunk.de und dann einfach oben auf den Unterstützen-Button klicken. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und bis bald.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.